der 123C Podcast. Heute zu Gast Philipp Rokea, CEO der Amano Group.
Ich bin da als Quereinsteiger rein und habe mir da auch zum Teil wirklich nur an den Kopf fassen können und gedacht, so, warum wird denn hier gefaxt die ganze Zeit? Die Digitalisierung bei uns läuft schon ganz schön lange, aber jahrelang in kleineren Schritten und mit vielen Problemen. Also ein nicht funktionierender Prozess ist sofort ein schlechter Prozess, wird einmal vom Gast versucht und dann nie wieder. In unseren Hotels, durch unsere Designstrategie, schaffen wir Räume, die, wie man so auf Norddeutsch sagt, Instagrammable sind. Wir sind am Ende immer noch ein Hotel. Es geht schon noch darum, dass man eine Begegnung schafft mit dem Gast und dass der Gast sich auch willkommen und abgeholt fühlt und bei Bedarf eben einen Ansprechpartner hat.
Herzlich willkommen beim 123C Podcast, deinem Podcast zur digitalen Transformation. Hier reden wir Klartext über die Digitalisierung, natürlich direkt aus der Praxis. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Branchen und erzählen, wie digitale Technologien ihr Business definitiv verändern. Dabei geht es nicht nur um Erfolge, sondern auch um Herausforderungen, Learnings und echte Aha-Momente. Unser Ziel? Dich inspirieren und dir wertvolle Einblicke geben, wie du die Digitalisierung für dich bestens nutzen kannst. In der letzten Folge hatten wir Susanne Eben, IT-Leiterin des Flughafens Wien, zu Gast und wir haben darüber gesprochen, wie moderne Technologie den Flughafenbetrieb effizienter macht und das natürlich bei höchsten Sicherheitsstandards. Ein sehr spannender Blick hinter die Kulissen. Und heute? Heute sind wir erstmals auf Podcast-Reise. Schön, dass ihr dabei seid. Also lehnt euch zurück, hört rein und jetzt geht's los. Hallo aus Berlin. Dieses Mal sind wir zu Gast in einem wahren Lifestyle-Hotel. Wir sprechen nämlich über die Amano Hotels und tauchen ein in die Themen digitale Transformation, Marke als Lifestyle und KI im Tourismus. Die Amano Group startete 2009 bereits mit ihrem ersten Hotel in Berlin und heute, 16 Jahre später, gibt es bereits 8 Hotels in der Bundeshauptstadt. Weitere Standorte sind in Düsseldorf, München und sogar London. Und neue Hotels befinden sich derzeit im Bau oder in der Planung, unter anderem in Hamburg, München und sogar in den USA. Also wirklich toll. Wir sitzen heute hier im Amano Grand Central gegenüber dem Berliner Hauptbahnhof in der Rooftop Bar mit einem fantastischen Blick über die Stadt. Die Sonne scheint, alle sind happy, wir auch. Den Rooftop-Ausblick gönnen wir uns dann aber nach dem Gespräch ganz ohne Mikrofon und vielleicht mit einem Drink in der Hand. Aber jetzt geht es erstmal richtig um die Erfolgsgeschichte hinter Amano und wie sie in einer immer digitaleren Welt weitergeschrieben wird. Unser heutiger Gast ist Philipp Rokea, CEO der Amano Group. Hallo Philipp, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du heute dabei bist.
Hi Harald, vielen Dank.
Zuerst eine ganz persönliche Frage. Was bedeutet Hotellerie für dich?
Hotellerie für mich ist das Empfangen und das Bewirten von Gästen aus Deutschland und der ganzen Welt nach besten Möglichkeiten.
Okay. Heute wollen wir natürlich auch über die Digitalisierung sprechen und wie sie euer Unternehmen bereits verändert hat oder verändern wird. Da kannst du sicherlich einiges erzählen, aber schließlich bist du auch von Anfang an dabei. Du bist 2010 zur Amano Group gekommen, also direkt im ersten Jahr nach der Eröffnung. Und interessant ist auch, dass du bereits 3 Jahre nach deinem Studiumabschluss zur Amano Group gekommen bist und bereits als zweiten Job Geschäftsführer in der Gesellschafter warst. Also steile Karriere nach dem Studium.
Eine super steile Karriere, die ist relativ einfach zu erklären, der Karrieresprung, weil die Hotelbetriebsgesellschaft ist ein Familienunternehmen.
Okay.
Also wir sind ein klassisches Family-Business. Da sind quasi Cousins, Geschwister, Onkel, Eltern, alle irgendwo mit dabei.
Okay.
Und ich bin nach dem Studium der Betriebswirtschaft, bin ich dann über einen kurzen Weg über die Werbung, bin ich dann ins Familienunternehmen reingekommen.
Und wie blickst du auf diese Anfangszeit zurück? Ich meine, du warst doch sehr jung und bist jetzt in dieses Familienunternehmen eingetreten. Die ersten Hotels gab es. Wie war das für dich?
Ja, wir haben, das erste Hotel war offen. Das zweite haben wir, das war das Amano. Das zweite war das Mani. Das haben wir gerade gebaut zu der Zeit und haben parallel um die Ecke vom Mani für Accor ein Objekt gebaut. Wir sind nämlich von Hause aus eigentlich ein Immobilienentwickler. Mhm. Wir verwalten einen eigenen Bestand und wir bauen für uns und für andere. Und ja, spannend. Ich bin quasi im Windschatten meines Cousins und meines Onkels die ersten Jahre gefahren.
Mhm. Gab es irgendwann mal eine Zeit, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, warum muss ich in diese Branche? Oder wolltest du einmal alles hinwerfen? Wie schaut es da aus?
Ganz ursprünglich wollte ich gar nicht erst rein. Das war zumindest nicht mein primäres Ziel direkt nach dem Studium. Und dann wurde Arbeitskraft benötigt und wir sind eben gewachsen und dann habe ich mich da eingefügt und mir dann meinen Platz geschaffen und mittlerweile bin ich da auch gar nicht mehr böse drüber.
Okay. Du hast auch vorhin angeschnitten, ihr baut auch die Hotels alle selbst. Ja, also ihr seid auch sehr stark in der Immobilienbranche. Was interessiert dich mehr? Eher das Hotel bauen oder?
Beides hat seine Für und Wider. Ich bin nicht der große Nightlife-Mensch. Da bin ich ganz froh, dass mit meinem Cousin Ariel, der Co-Geschäftsführer und eigentlich die treibende Kraft hinter der Operativen, dass der insbesondere in den ersten Jahren der Gruppe da sich intensiv mit beschäftigt hat, von dem auch das ganze Konzept Amano stammt. Mhm. Und ich finde Lifestyle-Produkte super spannend. Ich liebe Hotels und Hotellerie. Finde es aber auch den Weg dahin, also die Entstehung der Gebäude, das Bauen, das sehr Technische, auch spannend. Also kann ich gar nicht so wirklich sagen.
Welche Vorteile hat es, die Hotels selbst zu bauen, die Immobilie selbst zu errichten? Weil die meisten großen Hotelketten mieten sich ja nur ein, ne, im Großen und Ganzen, wenn man Hilton denkt oder andere zum Beispiel, ja.
Also der große Nachteil ist, dass wir nicht so schnell wachsen können wie andere. Wenn wir sagen, wir wollen unsere Strategie weiterführen, einfach weil Kapazitäten und Ressourcen einfach begrenzt sind und dann dauert ein Bau von Planung oder von Ankauf des Grundstücks bis Eröffnung zwischen 3 und 6, 7 Jahren. Je nachdem, wie weit die Planung fortgeschritten ist. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, wir bauen es uns so, wie wir es gerne hätten. Und das könnte man sagen, das machen andere auch, wenn sie von vornherein mit dabei sind. Mag auch sein, ich habe die Erfahrung offen gestanden nicht. Wir haben für Accor gebaut, zweimal. Auch nach deren Spezifikation und mit langen Mietverträgen und so weiter und so fort. Aber es hat schon seinen Charme, sein eigener Vermieter zu sein. Insbesondere in jetzt ab 2020 für 3 Jahre mit Covid und den Auswirkungen ist es natürlich sehr angenehm, wenn man nicht den Vermieter im Nacken hat, der die ganze Zeit auf seine Miete pocht, sondern wir uns da einfach ein bisschen flexibel gestalten konnten.
Bei unserer Recherche ist uns auch aufgefallen, du bist ein mega kreativer Geschäftsmann. Jemand, der über den Tellerrand blickt, wenn es um die Weiterentwicklung eurer Hotels geht. Eigenschaften, die ich persönlich sehr schätze. Warst du schon immer so unternehmerisch und kreativ?
Dieses Kreative, das Bunte gibt es eben insbesondere viel mehr in dem Betrieb der Hotels als in dem Immobiliengeschäft, für mich zumindest. Mögen andere anders sehen, aber das ist das, was mich daran reizt und auch schon immer gereizt hat. Und das Erschaffen von Erlebnissen und von Räumen, die dann tausende andere Menschen sehen und hoffentlich schätzen, das war schon immer spannend für mich, aber das bezieht sich wirklich nicht nur auf die Immobilie, sondern allgemein. Mich hat es am Anfang, wie gesagt, in die Werbung getrieben. Ich habe für Ferrero und für Mini haben wir damals Werbung gemacht, von klassischen Kampagnen über Websites bis irgendwelchen Gewinnspielen. Und das Arbeiten mit Teams, mit kreativen Teams, war immer schon spannend für mich, ja.
Wie bringt ihr diese Denkweise in euer Team, diese Kreativität? was ich jetzt gemerkt habe, wir waren jetzt gestern frühstücken, zum Beispiel im Amano in Berlin-Mitte, sind alles sehr gut drauf und alles, schaut alles sehr kreativ aus. Wie bringt ihr diese Denkweise rein? Sucht ihr da speziell die richtigen Leute aus oder wie funktioniert das?
Wir hoffen, dass wir unsere Vision auf unsere Mitarbeiter eben übertragen können und die gut erklären, in Anführungszeichen. Und klar, wir versuchen bei unseren Mitarbeitern die eigenständige Kreativität auch zu fördern. Mhm.
Lass uns mal einen Blick zurückwerfen. Wie ist eigentlich die Marke Amano entstanden? Wie kam es zur Gründung? Was war eigentlich die ursprüngliche Idee? Ich habe gehört, ihr habt irgendwo gebaut, wo keiner hin wollte am Anfang, oder?
Ja, das war nicht ganz so, sondern wir hatten in Düsseldorf eine Immobilie gekauft. Das war alles noch vor meiner Zeit im Familienunternehmen. Aber wir hatten diese Immobilie, da war ein Hotel drin mit einem Betreiber, der hat klassisch gemietet bei uns und konnte dann irgendwann seine Miete nicht mehr bezahlen und ist rausgegangen aus dem Objekt. Und dann war die Frage, machen wir es selber oder suchen wir uns einen neuen Mieter? Und dann gab es eine Diskussion, eine interne, und der Ariel sagte damals, er hat, bevor er in der Immobilienbranche angefangen hat, hat er bei Steigenberger eine Ausbildung zum Hotelkaufmann gemacht und meinte, komm, wir versuchen es mal selber. Und so ist das Hotel Düsseldorf Mitte entstanden. Das ist jetzt noch deutlich länger als diese 15 Jahre her, die wir letztes Jahr gefeiert haben, weil es die Marke Amano damals noch nicht gab. Und so sind wir überhaupt erst in die Hotellerie gerutscht. Und dann hatten wir in Berlin am Hackischen Markt, also in der Auguststraße, Ecke Rosenthaler Straße, hatten wir ein großes Grundstück und wussten nicht so richtig, was wir darauf bauen sollten. Also die Optionen waren Büro, ging in Berlin damals gar nicht. Wohnung war auch im Gegensatz zu heute kein interessantes Asset, um es damals zu bauen. Und dann war die dritte Option Hotel. Und so ist das erste Amano entstanden. Als Vorbild immer diese New Yorker Boutique-Hotels, die so in den 2000ern entstanden. Das Hudson insbesondere gibt es heute nicht mehr, aber damals war es das Hotel und das hat Ariel dann nach Berlin geholt mit dem Konzept.
Du hast gerade angeschnitten, Boutique-Hotels. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer wissen nicht, was das ist. Ja? Was ist ein Boutique-Hotel?
Ehrlich gesagt, es ist auch eine sehr schwammige, für meine Begriffe sehr schwammiger Ausdruck. Ich finde, ein Boutique-Hotel ist kein Kettenhotel erstmal, sondern es sieht nicht so aus wie das nächste Amano. Also bei uns ist es so, jedes Amano sieht anders aus, jedes Amano oder fast jedes Amano hat ein eigenes Designteam, eigene Innenarchitekten. Wir hatten einen eigenen Charakter dadurch. Und das ist für mich ein Boutique-Hotel. Jetzt könnte man auch sagen, Boutique-Hotel ist ein kleines Hotel, aber dann müsste definiert werden, was klein bedeutet. Wir betreiben Hotels von 34 Zimmern bis 250 Zimmern. Ich würde trotzdem sagen, wir befinden uns in dieser Nische Boutique-Design. Einfach ein modernes Konzept.
Okay. Auf eurer Webseite steht ja, for lovers and locals, a treat, not only a trip. Also im Endeffekt übersetzt für Liebhaber und Einheimische, also ein Genuss ist mehr als eine Reise. Ja. Welche Werte und Prinzipien definieren definitiv Amano dann als Marke?
Wir sind angetreten damals vor 15 oder jetzt sind es schon fast 16 Jahren, nicht nur eine Bettenburg darzustellen und in vernünftiger oder guter bis sehr guter Lage in der Innenstadt einem Reisenden ein Zimmer zu bieten, sondern wir wollten dem einfach ein Erlebnis bieten. Und die Erlebnisse kommen in Hotels meistens zumindest durch Gastronomie-Outlets. Also F&B ist ein zentraler Punkt. Im Amano haben wir angefangen mit der Bar im Erdgeschoss und mit der Dachterrasse obendrauf. Und das eben in Mitte, mittendrin damals noch nicht ganz so, sagen wir mal, entwickelt und corporate, wie es heute ist. Ist, sagen wir mal, die ganz hippe Crowd ist schon so ein bisschen weitergezogen. Mhm. Aber ja, Berlin-Mitte ist immer noch, denke ich, ein Begriff für moderne Konzepte, für auch der hippe Teil der Stadt. Und so haben wir dann unsere Gastronomien betrieben.
Für euch ist ja auch wichtig, die Locals. Ja, wie wichtig ist die lokale Szene für eure Standorte? Ich kenne sie nur von anderen Hotels, wenn ich irgendwo bin, die Hotelrestaurants funktionieren meistens nicht. Die Hotelbars leben halt großteils nur von den Hotelgästen und bei euch ist es doch ein bisschen anders. Also da ist immer viel los, ja.
Ja, das ist die, das ist in jedem Fall Teil des Konzepts.
Ja.
Also wir haben zum einen ist ein großer Punkt in unseres Konzepts allgemein, wir wollen auf Deutsch gesagt die Hütte voll haben. Mhm. Also wir wollen nicht nur, dass die Zimmer belegt sind, sondern wir wollen gerne auch die öffentlichen Bereiche in den Hotels voll haben. Das bringt einfach einen Vibe, das bringt Energie in die Häuser. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir den Gästen oder den Locals zugleich was bieten können. Also die Locals sind wichtig, weil ansonsten wären wir ein austauschbares Produkt. Wir müssen irgendwie was bieten können, was interessant ist für nicht nur den Hotelgast, der schnell irgendwie noch ein Bier trinken möchte am Abend, sondern eben auch interessant für die Nachbarschaft. Mhm.
Euer Konzept ist sehr ambitioniert. Ihr habt ja wirklich hochwertige Materialien, ein cooles Design, Gastronomie auf Top-Niveau. Ich habe gelesen, dass euer Restaurant in London, das ist Benelobis, mit dem britischen Restaurant Award ausgezeichnet worden ist. Ja. Wie schafft ihr es im Endeffekt, die Preise fair zu halten und diesen Spagat zwischen Qualität und Preissensibilität zu schaffen?
Es ist schwierig. Also gerade in der Gastronomie in den letzten Jahren ist es wahnsinnig schwierig geworden. Wenn ich die Preise vergleiche von vor, also pre-Covid zu heute, haben sich die zum Teil verdoppelt.
Hm.
Nicht nur bei uns, sondern allgemein in der Gastronomie. Wir versuchen eben, wir haben einen hohen Qualitätsanspruch, absolut. Wir sind keine System-Gastronomen. Wir haben wirklich in jedem unserer Restaurants haben wir ein eigenes Menü, einen eigenen Chefkoch, der da sich sehr kreativ einbringt. Und schauen einfach, dass wir unsere Preise im Rahmen halten. Weil wenn das nicht passiert, dann kommt auch keiner. Es ist so einfach ist die Rechnung.
Hm. In welches Restaurant müsste man jetzt gehen, von deiner Meinung nach? Was ist jetzt wirklich sozusagen die Hidden Gem schlechthin?
Also ich würde in London in jedem Fall das Penelope empfehlen.
Ja, okay.
Eine Kreuzung aus spanischer und israelischer mediterraner Küche.
Okay.
Oder levantischer Küche. Das ist schon aufregend.
Okay, cool. Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zum Kernthema Digitalisierung in der Hotellerie. Die Branche steckt ja mitten in der digitalen Transformation und die geht ja mit gutem Beispiel voran. Welche digitalen Innovationen setzt ihr denn bei Aman Hotels bereits ein?
Ja, also die Digitalisierung bei uns läuft schon ganz schön lange, aber jahrelang in kleineren Schritten und mit vielen Problemen. Es ist ja so, dass wir durch diese wahnsinnige Vielzahl an Services, die wir nutzen, es gibt ein PMS, also das Property Management System, das Herz des Ganzen, dann gibt es die Booking Engines, dann gibt es Central Reservation Systeme, es gibt CRMs, es gibt tausend verschiedene Anbieter und auch Produkte, die man nutzen kann und nutzen sollte zum Teil für die Digitalisierung von Prozessen. Und wir haben zum Beispiel den Self-Check-In und Self-Check-Out, den machen wir schon relativ lange, allerdings mit mäßigem Erfolg.
Mhm.
Einfach weil es technisch zum Teil schwierig war und dann haben wir uns nicht getraut, das komplett auszurollen, weil ein nicht funktionierender Prozess ist sofort ein schlechter Prozess, wird einmal vom Gast versucht und dann nie wieder.
Mhm.
Sodass wir zum Beispiel hier im Grand Central ist ein gutes Beispiel. Wir haben oft am Freitagnachmittag und am Sonntag früh riesige Schlangen an unserem Front Office, einfach weil dieser Check-in- und Check-out-Prozess viel zu lange dauert. Das müsste er eigentlich nicht. Man weiß immer nicht als Außenstehender, was der Rezeptionist eigentlich gerade macht an seinem Computer, weil er tippt und tippt und tippt und eigentlich habe ich doch bei der Buchung schon alles eingegeben, was soll da noch, was passiert denn da noch? Es ist tatsächlich so, dass der Prozess selbst gemacht werden könnte, wenn denn die technischen Voraussetzungen da sind.
Mhm.
Und da haben wir angesetzt. Es ist schon über ein Jahr her, dass wir ursprünglich mal angefangen haben, unsere Buchhaltung zu digitalisieren, also einfach zu straffen in den Prozessen, dass wir uns nicht mehr PDFs und Faxe hin und her schicken. Und das ist tatsächlich noch passiert bis vor kurzem, dass wir einfach schneller und auch einfach sicherer werden. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass alle vorbereitenden Prozesse ja in der Buchhaltung enden, im Accounting. Und wenn die nicht straff organisiert und digital und quasi seamless sind, dann hilft es auch der Buchhaltung nicht, wenn da einfach unstrukturierte Daten ankommen. Dann können wir noch so digital sein. Am Ende ist es ein manueller Aufwand. Und so nahm diese Transformation ihren Lauf und wir befinden uns jetzt in der Pilotphase nach wie vor im Hotel Amano und fangen in der nächsten und übernächsten Woche an, die nächsten beiden Hotels auszurollen.
Euer Gründer, der Ariel Schief, hat einmal gesagt, ich zitiere, das Wichtigste ist, dass sich der Gast willkommen und verstanden fühlt. Das beginnt direkt bei der Anreise, wo die Kunst darin liegt, die Stimmung des Gastes zu verstehen und ihn abzuholen. So, jetzt habe ich den digitalen Check-in, Check-out. Wie passt das zusammen?
Wir haben zwar die Kiosks,
ja.
Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es für den Gast der angenehmere Check-in-Prozess ist, weil er sehr einfach ist und schnell geht, haben aber auch immer einen Groundfloor-Manager oder zwei Groundfloor-Manager, die sich um die anreisenden und abreisenden Gäste kümmern, die proaktiv die Gäste ansprechen sollen und bei Bedarf eben bei dem Check-in oder Check-out helfen, beziehungsweise auch sonstige Fragen, einfach typische Rezeptionsthemen mitmachen. Und das ist jetzt das kurzfristige Ziel. Mhm. Und das langfristige Ziel ist, dass wir wirklich nicht mehr Front-Office-Mitarbeiter haben und Bar-Mitarbeiter, sondern dass wir in Zukunft nur noch Hosts haben, die wirklich zwischen den einzelnen Abteilungen, in Anführungszeichen, hin und her springen und sowohl einen Gin Tonic verkaufen können, als auch dem Gast beim Check-in helfen und eine Rechnungsadresse ändern können. Also da gibt es, ja.
Okay, apropos Gin Tonic, habt ihr einen Gin Tonic Bar?
Wir hatten mal
einen Gin Tonic Bar. Ja, ich war damals dort, war komplett überrascht.
Wir hatten sogar zwei Gin Tonic Bars. Wir waren das ist schon ganz schön lange her, in der Friedrichstraße. Da hatten wir einen Altbau und haben Ewigkeiten auf die Baugenehmigung gewartet. Und in der Zwischenzeit haben wir dann im Innenhof so eine Art Speakeasy-Bar gebaut und waren die erste reine Gin-Tonic-Bar Deutschlands. Mhm. Hatten, weiß ich wie viele Gins und noch mehr Tonics, die man dann sich mischen lassen konnte. Und dann haben wir angefangen zu bauen in der Friedrichstraße und haben die Gin-Tonic-Bar dann ins Hotel Zoe gezogen.
Ja.
Und da ist sie keine reine Gin-Tonic-Bar mehr, aber den gibt es da immer noch in ganz vielen Varianten.
Ich komme noch mal zurück auf das Gästeerlebnis. Was wäre denn in deiner Vision das perfekte Gästeerlebnis und wo hört sich der Spaß für dich auf, also in der Digitalisierung?
Ja, also wir sind am Ende immer noch ein Hotel. Wir sind kein Service-Apartment-House im Sinne von, es funktioniert alles nur noch digital, ich habe keinen Ansprechpartner mehr, ich kann nur noch über WhatsApp am Anfang wahrscheinlich mit einer KI und erst wenn es wirklich drastisch wird, dann mit einem Menschen kommunizieren. Das finde ich persönlich nicht mehr lustig, sondern es geht schon noch darum, dass man eine Begegnung schafft mit dem Gast und dass der Gast sich auch willkommen und abgeholt fühlt. Und bei Bedarf eben einen Ansprechpartner hat und ein Gesicht hat. Und wenn dieser Kontakt funktioniert und gut ist und angenehm für den Gast wahrgenommen wird, dann kommt der Gast auch wieder und ist zufrieden, hinterlässt eine gute Bewertung und kommt wieder. Und da ist dieser feine Grad zwischen der Gast macht viel selber und der Mitarbeiter macht alles. Diesen Grad müssen wir laufen.
Gibt es irgendeinen digitalen Hype, der dich komplett nervt? Oder sagt, okay, um Gottes Willen?
Naja, also seien es jetzt Reinigungsroboter oder sowas, da bin ich, am Flughafen BR zum Beispiel, da fährt immer in diesem Abflugbereich fährt immer so ein Roboter rum.
Ja.
Finde ich persönlich ein bisschen überflüssig, aber Ich glaube auch nicht, dass der dann einen großen Effekt macht, sondern das ist ein bisschen Show. Und genauso diese in Gastronomien, das ist vielleicht ganz witzig, wenn
die Tellerbäume.
Genau, wenn man das Essen gebracht bekommt von einem Roboter. Aber da fehlt es mir dann doch an der zwischenmenschlichen Beziehung.
Ja, ja. Was wir bei der 1-2-3C Digital Consulting immer wieder sehen und auch unseren Kunden vermitteln, ist, dass die Digitalisierung ja nicht mehr Zukunftsmusik ist, sondern sie ist Realität, obwohl es manche nicht glauben. In Deutschland wird ja noch viel gefaxt, wie ich vernommen habe. Ihr seid ja sozusagen ja mittendrin. Glaubst du, dass die Hotellerie eher zu den First Movern gehört oder hat die Hotellerie bewusst die digitale Transformation etwas verschlafen und sagt, okay, ich warte mal ab, was sich da entwickelt und dann steige ich drauf ein?
Ich glaube nicht, dass wir, okay, dass wir First Mover sind. Es ist ja ganz oft so, dass wenn man sich Systeme anschaut, die wirklich weit verbreitet sind in der Hotellerie und dann nach spezifischen, es ist dann, wird dann sehr technisch und sehr spezifisch, aber nach spezifischen Funktionen sucht, die man in jedem modernen digitalen Produkt heute findet, auf dem Handy oder auf dem Desktop, dann sind die einfach noch nicht da. Mhm. Und dann muss man sich schon fragen, beruhen wir uns aus zu sehr oder woran hapert's? Mhm. Und ich habe die Frage, ich habe Hotel nicht gelernt, wie gesagt. Ich bin da als Quereinsteiger rein und habe mir da auch zum Teil wirklich nur am Kopf fassen können und gedacht, warum wird denn hier gefaxt die ganze Zeit? Also warum machen wir das? Und das hat sicherlich auch zum Teil regulatorische Themen, aber viel ist hausgemacht. Mhm. Und da muss man ansetzen, meines Erachtens nach. Da gibt es auch wirklich gute Lösungen. Wie und ob die miteinander kommunizieren, ist immer so ein Thema. Wir haben es auch mit sensiblen Gästedaten zu tun. Da muss man einfach aufpassen, dass der Datenschutz da gewährleistet bleibt. Aber als First Mover würde ich die Branche, da gibt es sicherlich
die großen internationalen Ketten wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja. Bei denen gibt es bestimmt auch gute und schlechte Beispiele. Mhm. Es gibt die neuen Konzepte mit den Service Apartments, die dann wirklich rein digital funktionieren, wo man gar keinen Menschen mehr spricht, hört oder sieht. Mhm. Und die ihre Prozesse sicherlich auch im Backoffice dann sehr digital haben. Mhm. Aber ansonsten gibt es auch sicherlich ganz, ganz viel Nachholbedarf.
Mhm. Wir als 1-2-3C Digital Consulting arbeiten ja mit vielen Unternehmern an der digitalen Transformation und da gibt es ja unser Modell des 1-2-3C digitalen Reifegrades. Unser Modell unterscheidet sich in drei Phasen. Das erste ist ja das Framing, wo wir den persönlichen digitalen Reifegrad vom Manager heben und parallel zu den Unternehmensreifegrad. Da gibt es meistens einen schönen Gap, weil der Manager meistens sich immer dort sieht und die Mitarbeiter sehen sich eher dort. Das zweite ist dann im Endeffekt darauf aufbauend, visualisieren wir die Prozesse und Abhängigkeiten in einer digitalen Landkarte und sehen, okay, wie schaut denn das System eigentlich aus im Unternehmen? Und daraus entwickelt sich dann in der dritten Phase im Playing eine maßgeschneiderte Agenda, wobei immer der ROI natürlich, der Return of Invest und die Schnelligkeit im Vordergrund steht. Wenn wir jetzt sozusagen den digitalen Reifegrad von euch ansehen, in einer Werteskala von 1 bis 10, wo seht ihr euch? 10 sehr viel, 1 sehr niedrig.
Gute Frage. Kommt darauf an, welchen Standort du dir anschaust. Also Amano sind wir mittlerweile schon relativ weit. Da würde ich uns auf eine 7 plus sehen. In den anderen Objekten oder in anderen Standorten zum Teil hinken wir noch deutlich hinterher. Aber sind da auf gutem Wege. Und im Backoffice, also ich würde, wenn wir in einem halben Jahr nochmal sprechen, Ende des Jahres, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auf einer 7 bis 8 stehen. Und ich glaube, höher würden wir auch gar nicht wollen, weil es, wie gesagt, dann fehlt vielleicht dann auch diese zwischenmenschliche Beziehung. Genau.
Auf unserer Plattform digitalreifegrad.com kannst du es ausfüllen und dann weißt du, wo du stehst.
Also okay.
Das kannst du dann probieren.
Sehr
und
gut.
In einem halben Jahr dann noch einmal ausfüllen und schauen, okay, was dabei rausgekommen ist. Ein wachsendes Thema ist ja in den kommenden Jahren die künstliche Intelligenz. Immer mehr Menschen nutzen KI-basierte Tools, um sich inspirieren zu lassen, Reisen zu planen oder Aktivitäten vor Ort zu entdecken. Hast du schon mal ChatGPT gefragt, wohin deine nächste Reise geht?
Ich habe tatsächlich mit ChatGPT schon Reisen geplant.
Ehrlich?
Die Inspiration, wohin es geht, die kommt meistens von meiner Familie, aber die Planung funktioniert erstaunlich gut.
Ja. Es hatte vor kurzem die ITB in Berlin stattgefunden, vor einem Monat circa. Und da gab es sehr spannende Zahlen, wie schnell sich die KI entwickelt. Und zwar gab es eine Studie, wo herausgekommen ist, dass bereits 40% der Konsumentinnen weltweit KI nutzen für Reiseplanung. Und in China sind es sogar 79%. Das ist ziemlich heftig. Wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, also Reiseplanung kann ich nur sehr empfehlen. Das ist das funktioniert wirklich gut und wird auch nicht mehr weggehen. Also es gibt gar keinen Grund, in einzelnen Google-Suchen irgendwie festzuhängen, wenn ich mit der KI doppelt so schnell oder viel schneller bin und auch spezifischere Ergebnisse bekommen kann.
Ja. Wer sehr stark in den Bereich KI ist, sind natürlich die ganzen Plattformen. TripAdvisor arbeitet zum Beispiel mit Perplexity, um die Reiseplanung noch aktiver zu gestalten. Expedia war ein Riesenthema auf der ITB, nützt die KI für die Personalisierung der Angebote. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Thema, Personalisierung der Gästeerlebnisse, nämlich auch sehr stark mit KI verknüpft. Glaubst du eigentlich, dass eure Webseite mehr über die Kunden weiß als eure Rezeptionisten?
Unsere Website wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich ist sie noch ein bisschen zu dumm. Der Plan ist es, und da sind wir es auch, kommen wir wieder auf die Systeme zu sprechen. Wir sind gerade dabei, ein CRM, also ein Customer Relationship Management Tool, einzuführen. Und wir haben ja 15 Jahre Kundendaten,
genau.
Und Erfahrungen mit Kunden und Segmentierungsmöglichkeiten. Und die richtig und besser nutzen zu können, dafür planen wir jetzt gerade mit diesem Tool. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass auch dort wir dann Erfolge mitschreiben können.
Hast du schon irgendwann mal ein digitales Angebot gesehen, bei dem du dachtest, wow, das ist Next Level der Personalisierung, das möchte ich unbedingt für unsere Hotelkette auch haben?
Ich bin immer ganz, ganz begeistert von den Citizen M Hotels, die wie die das machen. Weniger vom Design, aber mehr von den Zimmern. Aber das Gästeerlebnis von Buchung bis Checkout ist sehr, sehr gut. Also da wirklich fängt es bei der Buchung an. Wenn ich mal Gast war, habe ich gar keine Probleme mehr, mich da in eine Buchung durchzuführen. Dann kann ich mir, wenn ich einen Schlüssel habe, die benutzen die Keycards quasi auch als Kofferanhänger. Und wenn ich den mit mir rumtrage und Stammkunde bei Citizen M, dann kann ich mir auf dem Weg über mein iPhone meine Zimmerkarte kodieren. Das ist schon absolut Next Level. Ob man das braucht, weiß ich nicht, aber es schadet zumindest nicht.
Ja.
Es überfordert den Kunden nicht, weil ich es nicht machen muss, wenn ich nicht möchte.
Mhm.
Und dann habe ich eben diese Groundfloor Manager, die bei Ankunft mich begrüßen können, die nicht mit wahnsinnig viel Backoffice-Arbeiten zu tun haben, sondern sich eben um den Gast kümmern können. Und auch der Checkout. Ich hatte da einmal ein Thema, dass ich eine Rechnungsadresse geändert haben wollte auf einer Rechnung. Das habe ich im Taxi auf dem Weg zum Flughafen über den Chat mit einer Mitarbeiterin von Citizen M gemacht. Also da bin ich, plus ist das ganze Thema transkontinental. Also ich habe sowohl in Boston in einem übernachtet, als auch in Amsterdam. Mhm. Und beides hat gleich gut funktioniert.
Gut, langer Weg dorthin noch. Aber jetzt könnte ich wirklich kommen. Gerade in der Reiseplanung spielen ja auch soziale Netzwerke eine große Rolle. Da gab es ja auch Studien auf der ITB, dass der ganze sozusagen Inspiration-Bereich sehr viel über Social Media und die ganzen Travel Destinations definitiv auf einen zukommt. Für Amano spielt ja Social Media auch eine ganz wichtige Rolle, wie ich gesehen habe. Was bedeutet für euch Social Media in eurem Geschäft? Geht es da eher mehr um Sichtbarkeit, Imagebildung oder Gästegewinnung? Wie geht ihr das immer ran?
Ja, wir haben in unseren Hotels durch unsere Designstrategie schaffen wir Räume, die, wie man auf Nordisch sagt, Instagrammable sind. Sicherlich nicht alles, aber es gibt eine ganze Menge an Fotoschönheiten in unseren Objekten. Und die zu zeigen, dem möglichen Gast auch einfach schmackhaft zu machen, das ist Instagram natürlich eine super Plattform für, einfach als sehr bunt und bildgebend.
Ihr habt ja einen Account für die Amano Group, dann habt ihr im Endeffekt eigene Accounts für die Hotels und auch einen Account für Amano Happenings.
Ja. Das ist ganz neu.
Das ist der Kanal für Events und Partys.
So ist es, genau.
Ja, genau, für die Partyzielgruppe. Was glaubst du, wie viele Rooftop-Sonnenuntergänge kann man eigentlich posten, bevor es die Community merkt oder ihnen nervt?
Tja, das ist die Frage. Ich meine, sicherlich ist bei Social Media sehr viel austauschbar.
Ja.
Ganz bestimmt.
Ja.
Aber deswegen ist die Idee zu sagen, wir machen einmal den Gruppen-Account und einmal für die einzelnen Hotels und als dritten Block die Happenings.
Mhm.
Kommt daher, dass wir sagen, wir wollen zum einen die Gruppe darstellen, das ist ein reiner Brand-Kanal. Da wollen wir quasi nichts verkaufen, da wollen wir nur zeigen, was wir haben. Mhm. Wenn ich jetzt aber spezifisch mir das Hotel Mio in München angucken möchte, dann habe ich keine Lust, durch den Gruppen-Account zu scrollen und zu hoffen, dass ich irgendwie mal auf ein Bild aus München stoße, sondern da geht es dann darum, dass wir uns wirklich präsentieren und gerne zum Kauf anregen, zur Buchung anregen wollen. Und dann gibt es als drittes eben noch dieses Thema der Events und Veranstaltungen, einfach weil wir, das ist einer unserer Standbeine,
mhm.
Interessiert aber auch nicht jeden.
Ja, genau.
Der sich angucken möchte, wie die Zimmer aussehen oder die Bar, der möchte nicht wissen, welcher DJ nächste Woche auflegt, sodass wir das auch nochmal getrennt haben.
Wir machen den Blick zurückgemacht. Als 2009 ihr euer erstes Hotel in Berlin eröffnet habt, du kamst 2010 dazu, da war genau Instagram ein Jahr alt, Facebook 6 Jahre, Twitter 4. Euer erstes Instagram-Posting für die Mano Group habt ihr am 24. September 2014 gemacht.
Mhm.
Kannst du dich an die damalige Zeit erinnern? Da war alles ziemlich neu. Wie seid ihr an das Thema damals rangegangen? War das einfach so mal, wir probieren es mal aus? Oder war da für euch schon klar, dass es sehr wichtig werden wird?
Nee, wir haben ein traditionell sehr junges Team gehabt,
mhm.
damals, gerade in dem Bereich PR-Marketing und haben dadurch einfach aus der privaten Nutzung heraus gemerkt, dass diese Social-Media-Kanäle relevant sind und relevanter werden, dass die jetzt so omnipräsent sind und gar nicht mehr ohne, die Welt gar nicht mehr quasi ohne oder die Kaufentscheidung nicht mehr ohne Instagram funktioniert in der Hospitality, konnten wir damals noch nicht absehen. Und dass Facebook zum Beispiel heute in der Zielgruppe gar nicht mehr die Relevanz hat, die es damals hatte, konnten wir auch nicht absehen.
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Bereiche. Also die junge Zielgruppe muss ich halt TikTok, Instagram machen. TikTok ist ganz, ganz wichtig geworden, auch im Research-Bereich für neue Destinationen. Facebook ist noch ein bisschen die ältere Zielgruppe,
ja.
Aber sehr spannend. Was mich noch interessieren würde, ist, wird Social Media auch bei euch als Marketingkanal genutzt, um auch mit den Gästen direkt in Kontakt zu treten? Wie zum Beispiel, es könnte einer sagen, okay, hier ist Zimmer 2003, tolles Licht für Selfie, aber keine Hafermilch. Zum Beispiel, dass jemand sowas bei Direct Message direkt reinpostet. Gibt es sowas?
Passiert kaum.
Passiert also, nicht?
Nee, wir haben mit unserem CRM-Tool werden wir zukünftig alle Messaging-Kanäle zusammenfassen können und dann mit dem Gast einfacher und direkter kommunizieren können.
Mhm.
Da spielt jetzt aber Social Media, also dieses Direct Messaging in den Social Media Kanälen keine so große Rolle. Also da geht es dann um WhatsApp, um SMS, um Messages allgemein, E-Mail und so weiter und so weiter.
Wenn man sich eure Hotels anschaut, merkt man sehr schnell, da ist sehr viel Liebe zum Detail, Design, Ästhetik, Eleganz und auch der Wille zur Innovation natürlich. Woher holt ihr euch die Ideen für die Konzepte? Habt ihr da irgendwelche auch Vorbilder international?
Also ja, absolut. Wir haben in das erste Hotel als Vorbild war das Hudson Hotel in New York, wie gesagt. Da ist die Grundidee ist eigentlich spektakuläre öffentliche Bereiche, kleine funktionale Zimmer.
Mhm.
Mit unseren Zimmern, die Zimmer haben alles, was sie brauchen. Die sind smart designed. Wir haben ein gutes Bett, wir haben eine gute Dusche. Aber ansonsten kommt man nicht wegen der Zimmer zu uns, sondern wegen der Lage und wegen den öffentlichen Bereichen. Und wir haben selber, na klar, einen großen Designanspruch und verpartnern uns dann mit Architekturbüros und Designern, Innenarchitekten, die dann die Räume ausstatten. Plus haben wir eine eigene Abteilung oder ein eigenes Team, das sich um die Gestaltung kümmert.
Mhm. Aber ich habe gelesen, dass eure Inspiration ja nicht nur aus der Hotellerie kommt, sondern ihr habt ja auch in New York eine tolle Inspiration bekommen von Apple.
Ja.
Was steckt da dahinter?
Das war die, also klar, wir haben, was wir eine Zeit lang gemacht haben, im letzten Jahr wieder gemacht haben, ist, Wir sind nach New York geflogen in kleinerem Team und haben uns da mal angeschaut, was es Neues gibt. Am Ende kommt die Speerspitze ist erstmal immer in New York. Und da ist die Inspiration sehr groß gewesen und wir haben sie in klein umgesetzt, aber wir haben am südlichen Central Park ist der Apple Store unterirdisch und man sieht quasi nur so einen großen Glaskubus.
Genau.
Und wenn man in die Friedrichstraße 113 in den Innenhof geht, dann sieht man auch einen Glaskubus, der ist ein bisschen kleiner, aber über den kommt man in unserer im UG gelegenen Lobby.
Okay,
und da kam die Inspiration, ja.
Aber die USA dürfte es euch ja angetan haben. Wer geht jetzt nach Boston?
Warum
Boston?
Wir sind am Ende, es ist eine Opportunität, die sich da ergibt oder ergeben hat. Es ist ein super spannender Hotelmarkt. Mhm. Unserer Meinung nach underserved in unserem Segment. Das kann man sicherlich von New York nicht behaupten. Und in Boston gibt es in unserem Segment wenig bis kaum Produkte.
Mhm.
Und da gab es eine Opportunität für ein Haus mit ungefähr 130 Zimmern. Das steht allerdings noch ein bisschen, also es wird noch ein paar Tage dauern.
Okay. Aber was ihr bereits angekündigt habt, ist ja die Expansion in Deutschland, eben in Metropolen wie Hamburg, München, Leipzig. Wie ist da der Status quo?
Status quo ist in München und in Leipzig sind wir im Rohbau.
Mhm.
Da sind wir schon relativ weit. In Hamburg haben wir drei Standorte, die wir parallel planen und bauen. Der eine ist, da ist die Baugruppe gerade da am Ausheben. Und bei den anderen beiden sind wir noch in der, kurz vor Baustart.
Mhm. In London seid ihr am Covent Garden.
Mhm.
Das ist ja auch sehr mutig. Ich meine, mitten im Herz von London. Habt ihr da überhaupt eine Immobilie so schnell finden können?
Auch da. Ja. Es war eine Opportunität. Okay. Es war ein altes Bürogebäude. Das stand leer und stand zum Verkauf. Und da wusste man auch damals noch nicht so richtig, kriegen wir da überhaupt eine Genehmigung für ein Hotel? Oder bleibt es eine Büroimmobilie? Hätte beides gut funktioniert. Hotel für uns viel besser. Und dann haben wir die Genehmigung bekommen, haben auch die Genehmigung bekommen, nochmal aufzustocken, konnten also nochmal eine ganze Menge Zimmer dazu bauen und heute betreiben wir da ein Hotel, 141 Zimmer mit einer Rooftop-Bar, mit einer Eventfläche und mit dem Restaurant.
Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema und zwar um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Da habt ihr ja sozusagen auch sehr groß kommuniziert, dass ihr das tut. Was macht ihr da genau?
Wir sind, wir haben uns zertifizieren lassen in den letzten eineinhalb, zwei Jahren. Wir sind Green Key zertifiziert in allen Standorten. Das war ein ganz schöner Prozess, hat auch intern wirklich Ressourcen erfordert und gebunden, aber es ist einfach heute, es ist schon immer wichtig und heute ganz besonders und jetzt können wir eben mit dieser Zertifizierung, die neben den Eingangstüren jedes Hotels auch auf Plaketten prangert, können wir glaubhaft zeigen, dass uns da wirklich was dran liegt. Plus haben wir mit unserem Energy Procurement, also gerade der Strom, ist bei uns ein Direktbezug von Solarparks und Windparks aus Deutschland. Da sind wir sehr grün unterwegs.
Mhm. Bevor wir zu unseren traditionellen 1, 2, 3 Fragen kommen, schauen wir noch mal kurz auf dich und deinen Weg zurück. 15 Jahre Amano. Was waren eigentlich für dich diese Schlüsselmomente in deinen letzten 15 Jahren bei Amano?
Ja, also jede Hoteleröffnung ist eigentlich ein Schlüsselmoment. Wir haben, es ist schon so eine Art Tradition, dass wenn wir das Hotel aufmachen, Ariel und ich setzen uns dann in die Lobbys in den ersten ein, zwei Tagen und gucken einfach mal, was passiert. Und da es ist jedes Mal wieder wirklich ein spannender Moment, wenn die ersten Gäste kommen und die auch kleine Fehler in den Räumen oder Baumängel noch rausgewohnt werden müssen. Das ist jedes Mal wieder eine aufregende Situation.
Okay. Hotellerie ist ja bekanntlich kein 9-to-5-Job. Nicht wirklich. Wie gehst du damit um mit diesem Always-On-Lebensstil? Wie verbindest du privat, beruflich? Ist alles schon eine Einheit geworden und die ganze Familie arbeitet im Unternehmen?
Es ist quasi so, meine Frau ist nicht tatsächlich nicht aktiv,
okay.
Oder nicht aktiv operativ, aber die weiß genauso Bescheid wie alle anderen, die operativ tätig sind, einfach weil wir uns ständig drüber austauschen.
Okay.
Es ist so, dass ich persönlich nicht so wahnsinnig operativ tätig bin. Das, wie gesagt, das macht eher Ariel und unsere Kollegen. Aber es ist meistens platzen die Rohre am Sonntagabend und oder kurz vor Weihnachten und dann haben wir ja unsere Handys und Laptops immer dabei und egal wo wir uns auf der Welt rumtreiben, muss dann eben ran.
Gibt es etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest für ihre eigene Karriere, für ihr Leben, was du sozusagen jetzt mit deinen Jahren sozusagen als Weisheit sozusagen erlernt hast?
Oh, da würde ich, das würde ich mir nicht anmaßen wollen, mit knapp über 40 große Weisheiten zu streuen. Lieber halte ich mich da zurück.
Aber würdest du es den jungen Leuten empfehlen, in die Hotellerie einzusteigen?
Ich finde, es ist ein super spannendes Business. Man hat viel mit Leuten zu tun. Man darf es natürlich nur machen, wenn man Menschen mag.
Ja.
Wenn man Lust auf Austausch hat und Kommunikation. Und dann ist es, dann gibt es für mich kaum was Spannenderes, als sich mit der Hotellerie und der Hospitality allgemein zu beschäftigen.
Okay. So, zum Schluss kommen wir jetzt zu unseren traditionellen 1-2-3-C-Fragen. Die Regeln sind einfach. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten zwei und bei der dritten Überraschung natürlich drei. Los geht's. Die erste Frage. Wir sitzen ja hier in eurer Rooftop-Bar. Wenn Amano Hotels ein Cocktail wäre, welcher wäre das und warum? Ich habe ja auch gesehen, ihr habt ja mal einen eigenen Cocktail kreiert, oder?
Ja, wir kommen traditionell, vor 15 Jahren haben wir mal die Amano Bar gestartet, um einen sehr großen Wert auf dieses Thema Mixology zu legen. Und wir sind, wir waren da mal deutlich aktiver. Ich würde weniger sagen, dass wir ein Cocktail wären, sondern uns als Long Drink eher in den klassischen Gin Tonic sehen.
Ja. Alles klar. Zweite Frage. Welche zwei Dinge sollte jeder Hotelgast in seinem Koffer haben, egal wo er oder sie übernachtet?
Gute Frage. Der Adapter ist immer gut.
Okay.
Fürs Ausland. Wobei wir auch da in den Neubauten uns auf das Thema USB und USB-C beschränken, sodass das in Zukunft wahrscheinlich wegfallen wird. Und ansonsten, ich hätte gesagt, den Reiseführer, wobei der ist heute
digital.
Im Handy, der ist heute digital, aber dann kann es gerade bei uns auch direkt losgehen, weil man immer mitten in der Stadt ist und alles vor der Tür hat.
Genau. Dritte Frage. Stell dir vor, du hast einen komplett digitalen Hotelroboter zur Verfügung. Welche drei Dinge sollte er unbedingt können, damit er ins Amano-Konzept passt?
Drei.
Er sollte mehrsprachig sein und sollte nationale und internationale Gäste gut empfangen können.
Mhm.
Er sollte definitiv besonders freundlich und zuvorkommend sein. Das ist einfach der erste Kontakt zu den Gästen ist besonders wichtig. Wobei ich den Roboter am liebsten ja gar nicht am Front Office beziehungsweise in der Lobby einsetzen wollen würde, um den Gästekontakt zu führen. Dann wäre es mir am liebsten, er macht die in Anführungszeichen einfacheren, anstrengenden Arbeiten wie Bodenwischen oder Tische abräumen.
Okay, alles klar. Super. Philipp, vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Das war ein super spannendes Gespräch. Danke für deine Offenheit und die Einblicke und natürlich auch für die Gastfreundschaft hier in der Rooftop Bar. Wir wünschen dir und der Amano Group weiterhin ganz viel Erfolg und sind gespannt, wie eure Reise dann auch digital weitergehen wird. Vielen Dank.
Danke dir, Howard. Vielen Dank.
Liebe Leute, danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns enorm und freut uns wirklich riesig. Und vergesst nicht, den Podcast auch zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Für noch mehr spannende Einblicke rund um die digitale Transformation folgt uns einfach auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Und dort erfährt ihr immer als Erster, welche spannenden Gäste wir demnächst begrüßen oder wo wir gerade wieder unterwegs sind. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 1-2-3-C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.